Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Heute haben wir einen, ich will mal sagen, ganz besonderen Gast bei uns, Herrn Generalstabsarzt Dr. Johannes Backus. Der Titel sagt schon, Herr Backus, Sie kommen von der Bundeswehr. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf den Austausch, auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, Herr Dr. Geist, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich als Vertreter der Bundeswehr, insbesondere als Vertreter des Sanitätsdienstes, zu dem ein oder anderen Thema, was uns, glaube ich, alle bewegt derzeit, beitragen kann, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, wie wir Militärs gerne sagen.
Ja, genau. Manch einer wird sich vielleicht jetzt wundern, warum machen wir jetzt ein Interview mit jemandem von der Bundeswehr. Aber genau das werden wir, glaube ich, sehr intensiv beleuchten und aufklären. Aber zunächst mal, wie immer, ein bisschen zu Ihnen auch. Generalstabsarzt, das ist für jemanden, der nicht aus der Bundeswehr kommt, schon ein relativ eindrucksvoller Titel. Können Sie uns das mal einordnen, wo man da steht als Generalstabsarzt im Sanitätsdienst der Bundeswehr?
Ja, man ist tatsächlich nicht nur für Außenstehende sowas gelangläufiges, hohes Tier, sondern als Zwei-Sterne-General hat man natürlich auch eine ganze Menge an Verantwortung. Und so bin ich, so muss man sich das vorstellen, quasi der Konzernchef für die Krankenhäuser, für die ambulanten Versorgungseinrichtungen, für die Spezialinstitute und für unsere Sanitätsverbände. Und im Auftrag meines Bosses, wir haben bei der Bundeswehr, hat jeder immer einen Boss. Das ist immer ganz das Praktische.
Und wenn es der Minister ist.
Und wenn es der Minister ist, aber bei mir ist dann noch einer dazwischen. Und insofern, das ist der Dr. Hoffmann, der als Befehlshaber des Sanitätsdienstes die Gesamtverantwortung hat. Ich habe es halt eben auf der taktischen Umsetzungsebene und darf die Dinge tun und bin mit der Rolle auch ganz glücklich zufrieden. Bin quasi der Boss von etwa 25.000 militärischen und zivilen Mitarbeitern im Sanitätsdienst.
Ja, in der Tat eindrucksvoll. Eindrucksvoll ist auch die Tatsache, dass Sie schon seit 38 Jahren bei der Bundeswehr sind und Sie sind tatsächlich erst 59. Insofern ist das schon eine gewaltige Zeitspanne Ihres Lebens, in der Sie bei der Bundeswehr waren. Können Sie uns da mal sagen, was war der Impuls? Ich habe mir das natürlich angeschaut. Sie haben begonnen und dann relativ schnell sind Sie ins Studium eingestiegen. Wollten Sie eigentlich bei der Bundeswehr Medizin studieren oder war es von Anfang an die Idee, eine lange Karriere bis zum Generalstabsarzt zu machen?
Zu dem letzten Punkt gehe ich dann mal ganz zum Schluss drauf ein, ob man sich sowas vornehmen kann oder sollte. Aber fangen wir mal ganz vorne an. In der Tat bin ich sehr früh von zu Hause ausgezogen, was damals in unserer Generation nicht so ganz selten war. Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, hatte mir vorgenommen, ich möchte Abitur machen und Medizin studieren. Da ich dann das Abitur schon mit Tätigkeiten in einer Spülküche als Tellerwäscher und auch in einer Speditionsfirma verdient habe und festgestellt habe, Mensch, das ist ein ganz schöner Knochenjob, so nebenbei, habe ich mir gedacht, wie mache ich das denn jetzt mit dem Medizinstudium? Und tatsächlich kam dann zusätzlich hinzu, zu meiner Zeit damals gab es noch den Wehrdienst, aber eben auch die Möglichkeit, schon sehr frühzeitig einzusteigen. Und dann war das Ziel relativ schnell gefasst. Ich versuche, ein Stipendium bei der Bundeswehr zu bekommen und das habe ich dann auch erreichen können. Und so habe ich nicht nur meiner Wehrverpflichtung Genüge getan, sondern habe im Nebenfang auch noch ein Stipendium für Medizin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf bekommen. Das war natürlich eine lange Verpflichtungszeit, 16 Jahre. Und im Laufe dieser Zeit hat sich für mich rauskristallisiert, das ist genau der richtige Weg für mich. Den möchte ich weitergehen. Dann kam die Entscheidung zum Berufssoldaten. Und dann ist man eben in einem Karriereberuf drin und man sollte sich nicht vornehmen, Generalarzt zu werden. Da gehört so viel dazu, das muss passen von der Zeit, da muss man seine Förderer haben, da muss man zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Das sollte man sich nicht vornehmen. Was man sich vornehmen kann, ist, dass man erfolgreich seine Arbeit macht und dann guckt man, was rauskommt und hat ganz gut geklappt bisher.
Ich bleibe noch einen kleinen Moment bei Ihnen, auch deutlich zu machen, dass Sie jemand sind, der jetzt nicht nur irgendwo in einer Bundeswehrinstitution sitzt, sondern Sie waren auch unterwegs im Laufe Ihrer Dienstzeit, auch in den letzten Jahren, auch bei Auslandseinsätzen. Der Sanitätsdienst der Bundeswehr hat ja dem Grunde genommen die Aufgabe, sozusagen ich sage das mal so, das Gesundheitswesen für die Bundeswehr zu organisieren, und zwar im Friedensfall, aber auch dann dort, wo möglicherweise Einsätze sind oder, da kommen wir gleich noch drauf, wenn Einsätze auf einen zukommen könnten. Sie waren in Afghanistan, habe ich gesehen, aber auch an anderen Orten im Einsatz.
Ja, die Geschichte Bacchus und die Bundeswehr oder Bacchus und der Sanitätsdienst hat tatsächlich noch zu Zeiten des Kalten Krieges angefangen. Ich bin 87 zu den Streitkräften gekommen und damals war noch ganz klar das Bild für Bundeswehrsoldaten, dass wir die Heimat auf eigenem Territorium verteidigen, an der innerdeutschen Grenze. Es bestand noch die Mauer und so weiter und so fort. Habe dann im Studium den Mauerfall erlebt und die Wiedervereinigung. Als sehr geschichtsbewusster Mensch war das für mich wirklich ein Glücksfall. Habe das sehr intensiv erlebt, was sich bis heute hält. Und bin dann über die Zeit nach dem Studium in die ersten Auslandseinsätze dann auch der Bundeswehr gekommen. Ich war im Rahmen der Balkanmissionen, unter anderem in Sarajevo, wo ich als Notarzt tätig war und die unmittelbaren Auswirkungen eines Bürgerkrieges im zerfallenen Jugoslawien sehen konnte. Habe in der Tat drei Missionen in Afghanistan an unterschiedlichen Orten durchlaufen, war auf dem afrikanischen Kontinent, die Ebola-Mission als Taskforce-Leiter mit dem Deutschen Roten Kreuz managen dürfen in der Corona-Pandemie. Ich hatte in Anführungszeichen immer das Glück, an vorderster Front die Dinge sehr früh im Krisenmanagement, aber auch in der Auswirkung erleben können, was mein Leben extrem in jeder Hinsicht bereichert hat, aber auch in jeder Hinsicht klar gemacht hat, in was für einer privilegierten Situation wir hier in Deutschland leben dürfen und dass das alles nicht selbstredend und nicht selbstverständlich ist.
Ja, ich glaube, dem können viele oder sollten viele zustimmen können, wenn sie ein bisschen intensiver über die Situation, in der wir aktuell stehen, aber auch die Geschichte der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg sich mal vor Augen führen, was da alles so passiert ist, wie sich Dinge auch verändert haben, auch ich sag mal, Wahrheiten möglicherweise sich dann auch verändert haben. Und der Begriff der Zeitenwende, das ist ja ein großes Thema dann auch für uns gleich, ist natürlich genau auch so eine Veränderung von Situationen. Sie sind zurzeit, wenn ich das mal so sagen darf, in besonderer Mission unterwegs und das nicht erst seit gestern. Wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Zeit aufgrund dieser Aufgabe. Und es geht dabei darum, denjenigen, die im zivilen Gesundheitswesen auch sehr stark unterwegs sind, aber auch politisch Verantwortlichen deutlich zu machen, dass die veränderte militärische politische Lage in Europa, vielleicht auch in der Welt, wenn man nach Amerika dann auch schaut, dazu führen muss, dass wir uns auch im Bereich des Gesundheitswesens nochmal anders aufstellen, nochmal Prioritäten setzen, die etwas mit Resilienz, mit Blick auf nicht, wie wir es kannten, Pandemie oder Ähnliches zu tun haben, sondern auch auf die leider mögliche Auseinandersetzung, militärische Auseinandersetzung, ob bei uns oder am Rande des NATO-Gebiets. Das ist im Moment, ich glaube, Ihr zentrales Thema. Aufzuklären, auch ein Stück weit für Aufmerksamkeit zu sorgen, und zwar Aufmerksamkeit im positiven Sinn, also aufmerksam zu sein, es wahrzunehmen. Ist das im Moment tatsächlich Ihre ganz zentrale Aufgabe?
Ob das meine ganz zentrale Aufgabe ist?
Oder ob Sie als solche empfinden?
Es ist sicherlich eins meiner zentralen Themen, die mich in meinen unterschiedlichen Rollen, die ich habe, als Familienvater, als Staatsbürger in Uniform, als Chef von 24.000 Frauen und Männern, die an vorderster Front möglicherweise in den Einsatz gebracht werden, den ich dann auch mit zu verantworten habe, oder tatsächlich auch als Sprachrohr für bestimmte Themen in die Gesellschaft rein, um in die Diskussion zu kommen. In meinem Verständnis ist Gesundheitsversorgung seit vielen Jahren bereits eine gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich habe seinerzeit 2010 und 2011 an der letzten großen Bundeswehrreform vor der jetzt aktuell laufenden mitwirken dürfen, an zentraler Position, damals im Ministerium tätig, da war das noch auf der Harthöhe in Bonn, wo die Bundeswehr von 252.000 auf 180.000 reduziert worden ist und wo auch der Sanitätsdienst seinerzeit von annähernd 30.000 Frauen und Männern auf dann erstmal 14.500 zurückgefahren wurde. Wir haben damals durch die Weise-Kommission den Auftrag bekommen, als Sanitätsdienst uns sehr eng mit dem zivilen Gesundheitssystem zu verzahnen. Damals gab es noch eine Reserve-Lazarett-Organisation. Damals gab es noch viele andere Dinge. Wir hatten bis zu 12 Bundeswehrkrankenhäuser nur im Westen und so weiter und so fort. Und wenn wir heute in den Sanitätsdienst reingucken, dann haben wir zwar 5 hervorragende Bundeswehrkrankenhäuser, die den Vergleich mit großen Maximalversorgern nicht scheuen müssen, aber es sind eben nur noch 5. Wir haben annähernd 25.000 Frauen und Männer mit allem drum und dran, haben aber auch durchaus eine jetzt wachsende Bundeswehr zu versorgen. Das werden wir mit unseren Kräften und Mitteln alleine nicht können. Und wie wir aus dem Ukraine-Krieg oder aus dem jüngsten Gaza-Konflikt sehen, es macht vor nichts Halt. Wenn die Krise, egal ob es eine biologische ist, wie wir sie jetzt in der Pandemie erlebt haben, oder eine von Menschen gemachte, was der Krieg als größtmöglich anzunehmende Katastrophe darstellt, dann muss man einfach die Realität ganz klar vor Augen haben, dass es da keine Schutzzonen gibt. Da gibt es keine Räume, in denen man sich verstecken kann, im Sinne Vogelstrauß, und es wird schon an mir vorbeigehen. Und insofern, ja, ist es eine meiner zentralen Aufgaben, Vigilanz zu erzeugen, Klarheit zu machen, keine Hysterie zu produzieren, keine Panik zu schüren, nicht dem Krieg das Wort zu reden, sondern der Klarheit, auf was müssen wir uns vorbereiten, um idealerweise unserem Ziel, was auch die alte Bundeswehr bis 1990 sehr erfolgreich im Rahmen eines kollektiven Bündnisverteidigungssystems NATO geschafft hat, nämlich so glaubhaft wirksam sein zu können, wenn es darauf ankommt, dass es eben nicht zu einem Krieg kommt. Und das muss unser aller Ziel sein. Und je mehr wir uns alle dieser Aufgabe verschreiben, jeder an seiner Stelle, jeder an seinem Ort, und das ist nicht nur eine Aufgabe des Militärs, sondern das ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, wie die Gesundheitsversorgung, dann glaube ich wirklich, dass wir gut beraten sind und dass wir dann gut unterwegs sind, um im Falle des Falles gewappnet zu sein, aber auch durchaus nach außen zu signalisieren, es lohnt sich nicht.
Sie haben das angesprochen. Sie haben von der Situation Ende der 80er Jahre noch gesprochen, in der ich auch groß geworden bin, habe die Zeit auch erlebt, die Zeit des Kalten Krieges. In dem Gymnasium, in das ich damals gegangen bin, gab es unter der Erde, Sie haben es angesprochen, ein Reservelazarett. Das durften wir uns damals auch mal anschauen. Und das gab es ja an vielen Stellen so etwas. Das ist ja alles weg. Wir haben uns nach dem Fall der Mauer ein Stück weit auch eingelebt in der Friedensdividende. Wir haben die Friedensdividende auch genutzt, auch richtigerweise, finde ich. Also ich glaube, man darf nicht sagen, und das habe ich auch bei Ihnen nicht rausgehört, dass man niemals hätte so, ich sag's mal, leichtgläubig sein dürfen, wie man jetzt vielleicht rückblickend sagt, wie man an der einen oder anderen Stelle war, sondern es waren ja wirklich andere Zeiten. Man hatte glaubwürdig den Eindruck, dass man die Phase militärischer Auseinandersetzung in Europa wirklich überwunden hat, dass man in eine andere Phase eingetreten ist, in der es um Globalisierung geht, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Wandel durch wirtschaftlichen Zusammenarbeit, durch Annäherung. Das waren ja alles so die Botschaften, und die Gesellschaft hat dann ein Stück weit natürlich das, was früher für Verteidigung auch investiert werden musste, genutzt, um es an anderer Stelle zu investieren. Jetzt müssen wir zur Kenntnis nehmen, die Situation ist eine andere, und es ist auch nach unserem Eindruck jetzt ja keine vorübergehende Zeit. Ganz aktuell reden wir ja möglicherweise über einen Waffenstillstand, vielleicht sogar irgendwann mal einen Frieden in der Ukraine. Haben Sie den Eindruck, dass auch diejenigen, die vielleicht mittlerweile aufmerksamer geworden sind, die erkannt haben, ja, da ist noch etwas, um das wir uns kümmern müssen, und zwar langfristig, dass die auch wieder zurückfallen könnten, ganz schnell, wenn morgen dort ein Friedensvertrag oder ein Waffenstillstand unterzeichnet wird, dass es auf einmal wieder ganz still werden könnte, weil es natürlich anstrengend ist, sich jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen?
Die Frage kann man ganz einfach beantworten, indem man sagt, ja, die Gefahr besteht. Das ist aber nicht hilfreich, sie dann so stehen zu lassen. Deswegen versuche ich sie noch mal ein bisschen intensiver zu beleuchten. Ich glaube, rückwirkend betrachtet ist man immer schlauer und könnte sagen, na, das hätte man aber nicht tun dürfen und dies und jenes. Ich stimme Ihnen absolut zu, und ich kann mich noch gut dran entsinnen, es war wirklich ein überwältigendes Gefühl der Freude, dass die beiden Teile Deutschlands wieder zusammenkommen. Die Gnade haben nicht viele Nationen. Wenn Sie nach Korea gucken, wenn Sie nach Vietnam gucken, da sind Rahmenbedingungen völlig andere, als wir sie haben. Insofern war es durchaus auch folgerichtig, in der sich damals dann rasch ändernden sicherheitspolitischen Lage, Zerfall des Warschauer Paktes, Glasnost-Politik von Gorbatschow, dass man das Gefühl hatte, Mensch, Europa hat dieses Minitekel von Krieg überwunden und wir sind in einer Zeit des Friedens, die wir durchaus auch lange Zeit erlebt haben, und da dürfen wir auch dankbar für sein. Wenn wir uns heutzutage auf bestimmte Werte rückbesinnen, wie Wiedererstarken von militärischen Voraussetzungen oder Vorplanungen etc. pp., dann glaube ich, auch da muss man genauer reingucken, dass ein Militär nicht alleine dazu da ist, um Krieg zu führen. Das ist sicherlich ihr Wesenskern, aber nicht der ausschließliche. Was haben wir bei der Corona-Pandemie gelernt? Wir haben bei der Corona-Pandemie extrem gelernt, wie wertvoll Bundeswehr in einer modernen Gesellschaft sein kann und wie gut man diese strukturierten, organisierten Elemente der Nation nutzen kann. Wir waren in Altenheim, wir waren in Impfzentren, wir waren in Gesundheitsämtern, wir haben natürlich in Krankenhäusern zusätzlich Verstärkungsdienste auf Intensivstationen, auf Peripherstationen in der Notaufnahme gemacht. Wir sind im Rettungsdienst verankert. Das sind natürlich dann unsere Fachleute, der Sanitätsdienst als solche, aber die Bundeswehr ist breit genutzt worden. In der Corona-Pandemie haben wir sehr viel gelernt. In der Ebola-Krise 10 Jahre zuvor haben wir mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen eine nationale Risikovorsorge und einen Beitrag dieses Landes auf den Hilferuf der damaligen liberianischen Präsidentin an Frau Kanzlerin Merkel gefolgt und haben da innerhalb kürzester Zeit eine Ausbildungsmission hochgefahren und dann auch tatsächlich in den Einsatz gebracht. Großartige Momente, wo überhaupt nicht die kriegerische Komponente von Streitkräften im Vordergrund steht, sondern die sicherheitspolitische Komponente. Und insofern ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Gesellschaft aus ihrer Historie lernt, dass wo nicht nötig, sicherlich Gelder auch anderweitig genutzt werden können. Wir haben halt eben ein bestimmtes Budget, das müssen wir gut verteilen. Ich glaube aber, dass wir gut beraten sind zu erkennen, dass selbst im tiefsten Frieden eine gewisse nationale Risikovorsorge in verschiedene Richtungen, Naturkatastrophen, biologische Katastrophen etc. pp. Wichtig sind, aber letzten Endes auch, dass eine nationale Sicherheitsstrategie selbst im tiefen Frieden erforderlich ist.
Sie haben das ja sehr schön beschrieben. In der Pandemie, um das Beispiel zu nehmen, hat die Bundeswehr dem zivilen Gesundheitswesen geholfen. Jetzt geht es um eine Situation, in der wir als ziviles Gesundheitswesen uns darauf vorbereiten, die Bundeswehr auf der einen Seite zu unterstützen, aber natürlich auch auf zusätzliche Versorgungsnotwendigkeiten infolge einer militärischen Krise auch im zivilen Bereich sich tatsächlich vorzubereiten. Wo sehen Sie im Moment so die wesentlichen Defizite, was diese Resilienz angeht, was die Krisenvorbereitung angeht? Wo müssen wir relativ schnell jetzt auch, um erste wirkungsvolle Maßnahmen zu ergreifen, wo müssen wir anpacken?
Ja, Sie sprachen das an. Zusammenarbeit, Streitkräfte oder Militär mit dem Zivilen ist bei uns auch im Grundgesetz geregelt. Wir haben 2 Artikel, die das ganz gut fassen. Der Artikel 35 Grundgesetz ist der Artikel, wo die Länder, die Kommunen im Falle von Katastrophen und überragenden Ereignissen den Bund um Hilfe bitten können und dann eben Bundesmittel zur Verfügung gestellt sind. Subsidiaritätsprinzip. Das haben wir erlebt. Pandemie war das beste, größte Beispiel, wo, glaube ich, der umfänglichste Hilfebeitrag erfolgt ist. Der 73er Grundgesetz besagt ganz klar, die Öffentlichkeit, die Gesellschaft unterstützt die Streitkräfte bei ihrem hoheitlichen Auftrag. In der Situation, wo wir uns möglicherweise darauf vorbereiten müssen, was zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, wäre eine Bündnisverteidigungssituation, falls eben ein möglicher Gegner bei der Ukraine nicht Halt macht, es eben doch nicht zu diesen Friedensbemühungen kommt, zu einem Positivergebnis und so weiter. Und dann muss sich die gesamte Gesellschaft darüber im Klaren sein, dass wir hier erforderliche Maßnahmen ergreifen müssen, und zwar im Vorfeld schon, die uns robust machen, ein ähnliches Schicksal wie eine Ukraine überstehen zu können. Und was sehen wir da jeden Tag? Wir sehen Angriffe auf zivile Infrastruktur, die auch vor Gesundheitsstrukturen nicht Halt machen. Nun fokussiere ich mal enger. Sind wir gut gewappnet, was die tagtäglichen Herausforderungen schon von Cyberangriffen bestimmt? Nein, unsere kritische Infrastruktur im Bereich der Digitalwelt, im Bereich der Strom- und Netzwerkversorgung ist vulnerabel. Wir sind nicht gehärtet in den Themen. Wir hinken im Themenfeld der Digitalisierung leider Gottes durchaus weiter zurück im europäischen, im internationalen Vergleich. Und damit sind wir nicht nur in Friedenszeiten nicht so befähigt, die Dinge auszuführen, sondern wir sind vor allen Dingen auch nicht so gut befähigt, uns dagegen zu wehren, wenn man sie stört. Wir können mit relativ einfachen Mitteln heute ganze Krankenhausdiagnostikketten lahmlegen und das brauchen wir uns nicht großartig auszumalen, was passiert, wenn ich zum Beispiel die radiologische Abteilung einer Universitätsklinik lahmlege oder eines Kreiskrankenhauses oder wenn ich die Stromversorgung abstelle. Ja, haben alle Krankenhäuser ausreichend Benzin oder sonstige Vorräte, um dann ihre Notaggregate auch mal länger als 24 Stunden zu betreiben? Ist die Abwasserversorgung gut geregelt? Die allermeisten haben nur eine Wasserzufahrtsversorgung. Krankenhäuser, die noch über Fernwärme funktionieren, kann man relativ rasch dann in diesen Jahreszeiten von der Wärmezufuhr abschließen. Und das wissen wir selber, wie empfindlich Patienten, insbesondere wenn sie schwer krank sind, gegenüber Temperaturschwankungen sind. Und zwar sind so einige kleine Beispiele, wo wir sehen, hier müssen wir erstens nochmal unsere Alarmpläne rausholen. Wir haben die Instrumente, wir wissen, wie es geht. Jetzt müssen wir uns mit denen befassen. Es reicht nicht, eine Schubladenlösung zu haben, sondern wir müssen in die Schublade reingucken, müssen gucken, hat der Alarmplan das gesamte Spektrum von uns vorstellbaren Dingen der letzten 20 Jahre, da sind wir wahrscheinlich ziemlich gut, aber ist er auch für das, was möglicherweise in den nächsten 10 Jahren kommt, gut gewappnet? Das heißt, er muss eine gewisse Prosperität und einen gewissen Blick in die Zukunft auch standhalten. Und dazu gehört die Digitalwelt, dazu gehört Stromversorgung, dazu gehört Wasserversorgung, Abwasserversorgung, aber dazu gehört natürlich auch Medikamentenbevorratung. Wir haben in Friedenszeiten oftmals im Sommer schon Probleme, Ibuprofen, Antibiotika oder sonstige Sachen zu bekommen. Die einstige Apotheke der Welt, die Bundesrepublik Deutschland, ist zu einem Bittsteller manchmal geworden. Da sollten wir doch im europäischen Kontext, weil das wird ein Land alleine heutzutage im Rahmen der Globalisierung nicht mehr schaffen, doch ernsthaft schauen, wie wir diesem Problem begegnen, was wir ebenfalls auch in der Pandemie zu spüren bekommen haben, was Versorgung mit einfachster Schutzausstattung etc. pp. Anbelangt. Und da ist eine ganze Menge zu tun. Wir wissen, was zu tun ist. Die Dinge liegen auf dem Tisch. Und jetzt könnten wir anhand dem Beispiel durchaus auch beweisen, dass wir nicht nur Erkenntnisse halten können, sondern dass wir sogar umsetzen können in Produktivmaßnahmen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das gut hinkriegen.
Sie haben in diesem Szenario, was Sie gerade beschrieben haben, was ja im Prinzip noch in einem Frieden stattfindet, also Cyberangriffe und Ähnliches, also etwas, was wir ja heute wohl schon erleben, sagen viele Expertinnen und Experten, ja so die erste Phase beschrieben einer möglichen Auseinandersetzung. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft selbst hat vor kurzem ein Gutachten veröffentlicht, eine Studie, was wohl auf die Krankenhäuser zukommen könnte in weiteren Szenarien, die ja auch von der Bundeswehr durchaus als realistisch erachtet werden, die dann auch die Grundlage unserer Studie waren. Und welche weitergehenden Vorbereitungen erforderlich sein könnten, bis hin zu baulichen Maßnahmen, wobei uns allen klar ist, wir werden nicht überall Krankenhäuser auch unter die Erde verlegen können. Es wird sehr stark darum gehen, die richtigen Entscheidungen an den richtigen Stellen zu treffen, die richtigen Maßnahmen. Wie sehen da weitere Szenarien aus, soweit Sie darüber sprechen dürfen? Sie haben es ja angedeutet, wenn es über diesen hybriden Situation hinaus tatsächlich zu einem Konflikt an der Ostflanke der NATO kommen könnte, bis hin zu der Frage, was passiert, wenn auf deutschem Boden, was wir uns gar nicht vorstellen wollen, Krieg eintreten könnte. Können Sie darüber sprechen, mit was das fürs Gesundheitswesen in Deutschland bedeutet?
Ich glaube, eine der ganz wesentlichen Erkenntnisse der Neuzeit ist, wir sollten ganz schnell aus den Köpfen kriegen, wir wollen über etwas nicht nachdenken. Das wir wollen über etwas nicht nachdenken schließt Eventualitäten aus, die wir dann im Falle, wenn es denn dann doch eingetroffen ist, bitter bezahlen würden. Also insofern, glaube ich, sind wir gut beraten, die gesamte Skalierung von möglichen Szenarien sauber zu durchdenken. Und Naturkatastrophen etc. pp. Haben wir ganz gut im Griff, da haben wir viel Erfahrung sammeln können. Ich denke, da gibt es viel Erkenntnisgewinn und auch was zu tun ist. Wir haben uns eben seit 1945 mit kriegerischen Auseinandersetzungen nicht mehr in dem Maße beschäftigen müssen. Allerletzt war 1990 nach Fall der Mauer im Prinzip, das hatte ich ja gerade eben skizziert, die Idee, wir sind von Freunden umgeben, immerwährender Frieden. Eine schöne Vorstellung, die auch zutiefst menschlich und auch nachvollziehbar ist, die aber eben nicht sehr realistisch ist. Die sicherheitspolitische Lage ist so weit, dass wir auch schon für die Bundesrepublik Deutschland feststellen müssen, nein, wir sind nicht mehr in dem, was wir klassischerweise als umfänglichen Frieden bezeichnen würden. Wir sind in hybriden Bedrohungslagen, wo tagtäglich schon eine gewisse Form der Kriegsführung auf moderner Form passiert, nämlich im Cyberraum und darüber hinaus. Wenn Sie sich russische Berichterstattungen anschauen, dann stellen Sie fest, dass aus der russischen Perspektive Sie mit dem Westen im Krieg sind. Also insofern, da ist schon der Schritt weiter gemacht und wir tun gut daran, diese Dinge auch zu betrachten. Insofern ja, wenn wir dieses Szenar vernünftig zu Ende denken, realistisch zu Ende denken, dann müssen wir eben damit rechnen. Erstens, dass die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen ihrer Bündnisverpflichtung Kräfte und Mittel ihrer Streitkräfte einsetzt, und zwar in erster Linie außerhalb des deutschen Territoriums. Gleichzeitig wir aber umfängliche Zugeständnisse an die NATO gemacht haben, wie die Bundesrepublik Deutschland mit sogenanntem Host Nation Support unterstützen wird, dass weitere Truppenkontingente durch Deutschland verlegen, um die NATO-Ostflanke zu stärken und so weiter und so fort. Und wenn man das dann vernünftig durchdenkt, dann wird man relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, das wird nicht unbeobachtet bleiben, das wird nicht unbemerkt bleiben und das wird nicht ohne Reaktion erfolgen. Also insofern, das, was wir im Rahmen auch von terroristischen Attacken aus der jüngeren Geschichte in Paris, Bataclan, in Madrid oder in London, was die Bus- und Zugattentate anbelangt, wir müssen es zumindest mal in unsere Katastrophenschutzpläne mit aufnehmen, dass wir wissen, wie wir da reagieren. Dazu müssen die entsprechenden Pläne gemacht werden und dann auch die Maßnahmen, die dann erforderlich sind. Wir haben es am Breitscheidplatz selber erlebt. Wir sind bislang immer gut durch die Geschichte gekommen, weil wir gut vorbereitet waren, weil wir gute nachrichtentechnische Aufklärung hatten, weil wir Freunde haben, die uns entsprechend mit Informationen unterstützen, sodass wir zeitgerecht agieren konnten. Trotzdem hat es hier schon in kleinerem Ausmaß verglichen mit den anderen Sachen, die ich besprochen habe, Leid und Elend gegeben. Und insofern ja, hier sind Dinge zu tun, wie wir uns darauf vorbereiten können. Nun, die Deutschen neigen dazu, immer alles perfekt machen zu wollen. Ja, wir wollen also jetzt das perfekte Krankenhaus für den Krieg bauen. Das gibt es nicht. Es wird immer Gegenmaßnahmen geben, die diese Perfektion versuchen auszuhebeln. Das ist auf dem Schlachtfeld so, das ist aber auch im Hinterland so. Das wissen wir aus mehr als 4000 Jahre Kriegsgeschichte. Das kann man auswerten. Sondern es geht darum, wie können wir in einer außergewöhnlichen Situation mit relativ verhältnismäßig einfachen Maßnahmen gut etwas tun. Die Rettungsmediziner unter uns wissen, do the best for the most. Das ist genau das, auf das wir uns vorbereiten müssen, mit Ausbildung, mit Fortbildung, mit Maßnahmen, die dann greifen. Wenn wir also heute über Krankenhausinfrastruktur nachdenken, natürlich kann man eine perfekte Krankenhausinfrastruktur in die Tiefe bauen. An der einen oder anderen Stelle gibt es das Medizinische Hochschule Hannover, das Bundeswehrkrankenhaus Ulm und so weiter und so fort. Die haben diese Strukturen, die kann man ertüchtigen, die kann man robust machen. Man kann aber auch mit einfachen Mitteln heutzutage Parkhäuser bauen, die man eben nicht nur nach oben baut, sondern wo man vielleicht auch zwei Stockwerke in den Keller setzt und da mit einfachen Maßnahmen Vorkehrungen trifft, wo man eine Ausweichinfrastruktur schafft. Und das sind Dinge, die in sogenannte regionale und überregionale Schutzkonzepte Einfluss nehmen, die von den entsprechenden Landesbaubehörden, von den entsprechenden Ministerien in den Bundesländern beachtet werden sollen und wo wir mit unserer Expertise, die nicht umfänglich ist, weil wir genauso seit 1945 in einem gewissen Friedenszustand sind. Wir haben aber ganz gute Kontakte zu den israelischen Streitkräften, zu den ukrainischen Streitkräften, zu anderen Nationen, wo wir entsprechend unser Expertenwissen teilen und dann auch der Zivilgesellschaft zur Verfügung stellen.
Sie haben jetzt die Infrastruktur angesprochen. Das ist ja auch das, was einem sofort in den Kopf kommt. Mensch, da müssen wir geschützte Situationen schaffen, um eben nicht so leicht dann auszuschalten sein. Aber Es geht ja eben auch sehr stark um das Thema, wie stellen wir uns personell auf? Welche Vorbereitungen können wir treffen? Sie haben gerade schon mal kurz das Stichwort Fort- und Weiterbildung angesprochen. Man muss ja mit anderen Verletzungsarten dann auch rechnen, auf die wir in der Masse und in der Fläche, in der sie dann möglicherweise auftreten könnten, so noch nicht vorbereitet sind. Laufen da jetzt schon die ersten Initiativen an, um Ärztinnen und Ärzte, aber auch andere Gesundheitsfachberufe in den Krankenhäusern und darüber hinaus auch hier vorzubereiten, um dann einsatzfähig zu sein und einsatzbereit zu sein?
Als Militärsanitätsdienst arbeiten wir natürlich permanent an der eigenen Ausbildung, Fort- und Weiterbildung. Sie wissen, dass alle Gesundheitsfachberufe, ob ärztlicher oder nicht ärztlicher, ob pharmazeutischer Approbation oder im Gesundheitsfachberuf darunter oder auch bei den Zahnärzten und bei den Tierärzten, sind wir eng in die zivile Ausbildung eingefasst. Das heißt, wir erhalten alle die Qualifikationen, die im zivilen System üblich sind und Fachstandard sind. Und darüber hinaus haben wir natürlich noch curriculare Ergänzungsausbildungen, unter anderem für unsere Militärchirurgen, die eben besondere Versorgungsvarianten bei Kriegsverletzungen etc. pp. Beeinflussen. Wir haben besondere Ausbildungsprogramme, wo wir in andere Länder gehen, wo Schuss, Stich und große Verletzungen häufiger vorkommen. So haben wir zum Beispiel ein Ausbildungsprogramm mit Südafrika, aber auch andere Dinge. Wir haben mit den Fachgesellschaften Deutschlands, insbesondere mit den operativen Fächern, aber wir fangen auch an mit den konservativen, weil ein Großteil auch in einer kriegerischen Auseinandersetzung nicht traumatologischer Erkrankungskonvenienz sind, sondern die ganzen Infektionskrankheiten, die aufkommen. Wir sehen gerade in der Ukraine leider Gottes wieder das Schreckgespenst der Gasbrandinfektionen, die wirklich ganz tragische Verläufe annehmen, aber auch die ganz klassischen Dinge wie Dysenterie, Ruhr etc. pp. All die Dinge kommen hoch, weil die Hygienelage nicht mehr so gut ist. Darauf haben wir entsprechende Konzepte entwickelt und sind jetzt dabei, diese Erfahrungen mit den Fachgesellschaften in die Breite zu bringen. Das heißt, da stellen wir uns schon vor, dass wir Krankenhäuser, die insbesondere in die Versorgungsstrategie von Kriegsverletzten einbezogen werden, die quasi aus Frontgebieten nach Deutschland kommen, um hier ihre Definitivversorgung zu erhalten, dass wir da bestimmte Ausbildungsprogramme initiieren. Wir sind mit dem Roten Kreuz, was die nichtärztlichen Berufe anbelangt, mit den Schwesternschaften in einem sehr großen, engen Austausch für das sogenannte Disaster Military Nursing, und zwar auf einfacher Laienstufe bis hin zur Zusatzqualifikation von Fachpersonal im Hinblick auf besondere Maßnahmen, die in Krisen- und Kriegssituationen zu beherrschen sind. Ich glaube, auch da haben wir einen ganz guten Weg schon nach vorne gemacht. Da sind wir noch nicht am Ziel. Aber ich glaube, in der Medizin wird es keinen definierten Endpunkt geben, sondern man muss immer gucken, was gibt Stand von Wissenschaft und Technik her, und wir müssen immer bestrebt sein, das Bestmögliche für unsere Patienten auch in schwierigen Zeiten zu ermöglichen.
Wenn man sich diese Szenarien vor Augen führt, ist ja, glaube ich, völlig klar, es wird ein höheres Patientenaufkommen geben, weil eben Situationen zu bewältigen sind, die so in Friedenszeiten eben nicht anfallen. Das beginnt bei Flüchtlingswellen, die wahrscheinlich auch nach Deutschland dann eintreffen werden, also mehr Menschen und in einer wahrscheinlich auch relativ chaotischen Situation. Dort wird es zusätzliche Versorgungsnotwendigkeiten geben. Es wird sicherlich dann auch in der weiteren Situation so kommen, dass Militärangehörige, Soldatinnen, Soldaten als Verletzte behandelt werden müssen. Auch das ist zusätzliche Aufgabe und im schlimmsten Fall eben auch zivile Opfer aus der Bevölkerung, die aufgrund einer militärischen Auseinandersetzung versorgt werden müssen. Ich spreche jetzt deshalb an, weil wir gerade in Berlin hatten wir, letzte Woche war es, glaube ich, auch eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema. Es gibt dort Initiativen, die sagen, es kann doch jetzt nicht sein, dass sich das deutsche Gesundheitswesen, die Krankenhäuser, ich überspitze mal etwas, vornehmlich darum kümmern, wie sie dann in einer solchen Situation die Soldatinnen und Soldaten wieder fit machen können, möglicherweise damit sie zurückkommen können an die Front. Und die zivile Bevölkerung wird dann in einer Art von Triage als nachrangig betrachtet. Ich habe immer gesagt, Das ist nicht die Idee, die wir haben, sondern wir müssen alle Versorgungsnotwendigkeiten dann leisten. Natürlich mit Prioritätensetzung, aber die Prioritätensetzung läuft nicht entlang der Linie. Erst die militärischen Verletzten und dann die Zivilen. Können Sie da ein bisschen was zu sagen, um sozusagen auch mit diesem Verdacht oder mit dieser Sorge ein Stück weit aufzuräumen?
Nun, dazu muss man sich die Situation wirklich genau vor Augen halten, über was reden wir, in welchem Szenar. Krieg ist nicht gleich Krieg, eine Bündnisverteidigungssituation wird nochmal eine andere sein wie eine Landesverteidigungssituation, wo beispielsweise tatsächlich gegnerische, feindliche Kräfte auf deutschem Territorium wirken, wo wir eine ganz andere Rahmenrechtsgebung haben für die gesamte Bevölkerung, weil auch die Gesamtlage anders ist. Wir gehen mal davon aus, von dem wahrscheinlichsten aller kriegerischen Szenare, also tatsächlich einer Situation, wo eine Bündnisverteidigung eintritt, wo also Deutschland im Rahmen des Bündnisses um Unterstützung gebeten wird mit Soldaten, wie ich eben sagte, mit Host Nation Support etc. pp. Sollte es zu so einer Auseinandersetzung tatsächlich kommen, dass an der osteuropäischen Grenze Krieg in größerem Ausmaß stattfindet, als wir das derzeit in der Ukraine sehen, dann müssen wir erstens natürlich von deutlichen Flüchtlingsbewegungen ausgehen. Und zwar werden sie größer sein als das, was wir jetzt erleben, mit etwa 1 Million ukrainischer Geflüchteter. Oder 2015 mit der syrischen Bürgerkriegssituation, wo auch etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und aus dem afrikanischen Bereich hier rübergekommen sind. Sondern da reden wir möglicherweise von einer zweistelligen Millionenflüchtlingszahl, die dann auch auf das deutsche Gesundheitssystem im Sinne von Grund- und Regelversorgung oder auch möglicherweise von Kriegsverletzten zukommt. Und hinzu kommen natürlich dann möglicherweise auch Soldatenpatienten, die zusätzlich versorgt werden müssen, weil die Sanitätskräfte im Wesentlichen bei der Truppe vor Ort sind, um die Erstversorgung sicherzustellen, aber die Fort- und Folgeversorgung muss in Deutschland passieren und das kommt auf das Gesundheitssystem zu. Und dann ist es völlig normal, und das hat nichts mit Priorisierung von Soldatenpatienten oder sonstigen zu tun, sondern dann wird nach medizinischen Indikationen das Patientenklientel versorgt. Und das ist unsere ureigenste ärztliche Aufgabe. Und alles andere ist abwegig. Und kein Mensch und schon gar kein Heilberufler will Krieg oder redet dem. Nur die Augen davor zu verschließen und zu sagen, wir verschließen uns dem und dann passiert es schon nicht, das ist ziemlich naiv und ich glaube auch ziemlich abwegig. Das muss man schon mal so deutlich sagen. Gleichermaßen verstehe ich die Sorge davor und das ist etwas, was meinen Chef und auch mich als verantwortliche Führungskräfte sehr umtreibt. Wir möchten diese Situation vermeiden, wo es darum geht, wer ist denn jetzt der prioritär zu Versorgende, der in Uniform oder nicht? Dem will ich auch nochmal zusätzlich bedeuten, wer bin ich? Ich bin der Staatsbürger in Uniform. Ich bin genauso deutscher Patient, wie der zivile Patient Patient ist. Und ich genieße genau dieselben Rechte und Pflichten wie jeder andere auch, nur dass ich halt eben hier in einer besonders exponierten Stelle bin und möglicherweise schwerer verletzt bin als jemand, der nicht an der Front ist. Insofern denke ich, wir sollten das aus dem Gleichberechtigungsprinzip der Versorgung ableiten und nicht aus dem Prioritätsmöglicherweise Konflikt. Das halte ich nicht für sehr zielführend.
Und man kann noch ergänzen, es ist natürlich so, je besser wir vorbereitet sind, umso weniger schnell tritt Knappheit auf im Sinne von, dass dann tatsächlich ein Teil der Patienten nicht mehr gut versorgt werden kann, egal ob militärisch oder zivil, je besser die Vorbereitung ist, umso kleiner wird am Ende dieser Anteil von Menschen sein, den wir nicht mehr ideal helfen können, von optimal will ich gar nicht sprechen, aber in angemessenem Umfang. Und insofern hat natürlich Vorbereitung an dieser Stelle auch eine ethisch-moralische Komponente, die unbedingt mitbedacht werden muss. Denn würden wir uns darauf nicht vorbereiten, das ist zumindest meine Überzeugung, würden wir genau ja diese Situation quasi in Kauf nehmen, dass der Anteil derjenigen, die wir nicht gut versorgen können, im Zweifelsfall deutlich größer ist. Das haben wir ja am Anfang in der Pandemie genauso gespürt. Ja. Wir haben uns sehr schnell flexibel eingestellt, aber ganz unmittelbar am Anfang haben wir alle die Sorge gehabt, Wir werden hier vor einer Situation stehen, in der wir viele Menschen unversorgt zurücklassen müssen.
Und diese Sorge war berechtigt und wir haben ja Regionen in Europa gesehen, wo genau das so zugetroffen ist. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an eine Situation erinnern, wo wir um Hilfe gebeten worden sind mit Material, mit zusätzlichen Dingen für ein Land im Süden Europas mit einem langen Stiefel als Konturform, was im Nachfolgenden auf diese Hilfe verzichtet hat und uns gebeten hat, uns möglichst gut vorzubereiten, weil wir als deutsche Nation durchaus im Ausland betrachtet eben auch als organisatorisch stark und planerisch gut aufgestellt wirken. Und wenn wir das nicht tun würden, uns hierauf vorbereiten, würden wir, glaube ich, auch vielerlei Hoffnungen zerstören, die durchaus berechtigt da sind. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich glaube, dass unser Gesundheitssystem viel stärker ist, als wir uns das im Moment an mancher Stelle reden. Ich glaube schon, dass wir sehr wohl Valenzen haben und auch gewissermaßen Reserven. Das ist natürlich ein Thema, gerade jetzt, aktuell, wo es ja nicht selten in der Bundesrepublik Deutschland geht, es noch effizienter zu machen und noch effektiver zu machen. Und das in eine gute Balance zu bringen, Effizienz mit Resilienz, die in gewisser Weise eine antagonistische Wirkung aufeinander haben. Das gilt es jetzt in einer guten Planung zu machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns mit der Planung bis zu Ende gedacht beschäftigen, um daraus dann auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Stimme Ihnen da ganz zu.
Wir kommen so langsam zum Ende unseres wirklich interessanten Gesprächs, für das ich mich an der Stelle schon bedanken möchte. Aber ich habe noch eine Frage, die im Moment die Gesellschaft sehr stark bewegt, militärisch, zivil. Die Frage nach einem Wehrdienst, der wieder ein Pflichtdienst sein könnte. Wir erleben ja im Moment eine Wehrpflichtdebatte, die, wie soll ich das sozusagen diplomatisch ausdrücken, nicht wirklich hilfreich ist, nach meiner Einschätzung, weil man nicht das Gefühl hat, dass es einen gesellschaftlichen Konsens über diese Frage gibt. Und man hat noch nicht einmal den Eindruck, dass es wirklich, dass wir auf dem Weg sind, einen solchen gesellschaftlichen Konsens herbeizuführen, sondern wir erleben im Moment eher so einen politischen Formelkompromiss, wie wir mit dieser Frage umgehen, ob wir eine neue Wehrpflicht brauchen. Wir beide sind ja noch in einer Zeit groß geworden, in der das völlig selbstverständlich war. Sie haben bei der Bundeswehr ihren Dienst geleistet, ich war Zivildienstleister, aber also ich kann mich nicht erinnern, dass ich selbst oder meine Freunde und Bekannten das damals grundsätzlich in Frage gestellt haben, sondern die Frage eben, geht man zur Bundeswehr oder geht man nicht zur Bundeswehr und macht dann den Zivildienst. Wie schätzen Sie diese Debatte ein und was würden Sie sich für die Zukunft wünschen, wenn Sie das sozusagen als Person und persönlich sagen dürfen?
Ja, vielen Dank für die Frage, die mich tatsächlich aus auch meinen unterschiedlichen Rollen als Vater, als verantwortlicher, hochrangiger Sanitätsoffizier, als politisch interessierter Mensch und als eben Staatsbürger interessiert. Und wir hatten das Thema ja gestern durchaus auch auf der Podiumsdiskussion am Tag der Hochschulmedizin. Und insofern, das mit dem Wünschen, habe ich ja gestern schon gesagt, das ist gefährlich, wenn man mich fragt, was ich mir denn wünsche. Ich will es mal so beantworten. Ich bin froh, dass wir eine Debatte haben. Auch wenn sie noch nicht alle Breiten und alle Tiefen umfänglich erfasst hat, wie ich es mir vorstellen konnte. Und ich will hoffen, dass wir in diesem Land die Kraft finden, diese Debatte auch noch weiter zu führen, bis wir das Bestmögliche für unser Land da erreicht haben. Persönlich, und jetzt rede ich mal nicht als Generalstabsarzt, sondern jetzt rede ich mal als Dr. Johannes Backus, Vater von zwei Kindern, die eine bereits ihr FSJ gemacht hat, die zweite will eins machen, was für uns in der Familie völlig selbstredend ist. Meine Frau ist auch selbst im Gesundheitsberuf tätig. Ich sprach eben davon, dass wir vor einer gesamtstaatlichen und einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung stehen. Und genau darauf will ich auch die Betonung legen. Gesamtgesellschaftlich heißt für mich generationsübergreifend, heißt für mich geschlechterübergreifend, heißt für mich altersübergreifend, heißt für mich branchenübergreifend. Jeder an seiner Stelle leistet einen Beitrag, damit diese Gesellschaft resilient durch Krisen kommt. welcher Art auch immer. Ich denke da ganz bewusst eben nicht nur an eine Wehrpflicht. Deswegen ist für mich persönlich die Diskussion um eine ausschließliche Wehrpflicht gleichermaßen, ob sie jetzt nun ausschließlich im Grundgesetz bislang so die Verankerung hat, was historienbedingt ist. Nun entwickelt sich Geschichte aber weiter und dann müssen wir auch in der Lage sein, als Gesellschaft eine flexible Antwort darauf zu finden. Und ich glaube, wir wären gut beraten, den nach uns kommenden Generationen das mit auf den Weg zu geben, dass es eine immerwährende Aufgabe und Verantwortung ist, die nicht ausschließlich durch Freiwilligkeit abgedeckt sein kann, sondern wo ich mich auch verpflichtet fühle und dieses verpflichtet fühlen ein sehr positives Gefühl ist und kein negativ verankertes. Und ich glaube, das ist der Punkt der Debatte, den wir noch nicht so in der Gänze, in der Tiefe haben, dass Pflicht nichts Negatives sein muss, sondern sehr wohl was sehr Angenehmes sein kann, was auch in die Zukunft trägt. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube auch, dass wir das auf der Zielstrecke hinbekommen. Das glaube ich schon.
Ja, das war ein wunderbarer Abschluss unseres Gesprächs. Ich denke, es ist deutlich geworden, es geht darum, sich auf Situationen vorzubereiten, die wir vor vielen Jahren so nicht mehr für möglich gehalten hatten, die wir aber jetzt realistisch einfach betrachten müssen. Es geht nicht darum, ich sage das jetzt mal als Mensch aus dem Gesundheitswesen, das Gesundheitswesen kriegstüchtig zu machen, auch wenn der Begriff an anderer Stelle genutzt wird, sondern es geht darum, tatsächlich sich auch auf ein Szenario einer militärischen Auseinandersetzung so vorzubereiten, dass wir dann in der Lage sind, unserer Aufgabe nachzukommen im Interesse der Menschen, die dann möglicherweise als Patienten betroffen sind, aber auch, und das ist mir auch wichtig, auch im Interesse derjenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Denn die am Ende unvorbereitet in eine solche Situation hineinlaufen zu lassen, und ich erinnere an der Stelle einfach nochmal an die Pandemie, ist eine wahnsinnige Belastung, weil man sich einfach ja komplett überfordert fühlt in so einer Situation, wenn man unvorbereitet ist. Das kennen wir selbst aus allen Situationen, auf die wir uns vorbereiten oder eben auch nicht vorbereiten und dann vor den entsprechenden Situationen stehen. Insofern ist es klug, nicht nur darüber zu reden, sondern die Schritte zu gehen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Generalstabsarzt Dr. Backus. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank.
Herr Dr. Gass, auch Freude ganz auf meiner Seite und auch für die Gelegenheit. Auch für mich nicht nur ein sehr interessantes Gespräch, sondern auch nochmal andere Perspektiven. Und mit jedem Gespräch, was wir darüber führen, wird, glaube ich, der Blick auf das Thema noch schärfer. Und insofern, ja, tolle Gelegenheit. Vielen Dank.